Wir sprechen heute über etwas, was sehr schwer zu entdecken ist. Und deswegen sprechen wir auch darüber, wie wir es entdecken können. Wir sprechen von stillen Entzündungen, Silent Inflammation. Die Entzündungen, die im Körper viel Schaden anrichten können über eine lange Zeit, wenn sie nicht entdeckt sind. Deswegen sprechen wir heute konkret darüber, wie können wir stille Entzündungen überhaupt entdecken, mit welchen Messmethoden können wir sie entdecken, vielleicht können wir es auch ohne Messmethoden entdecken, sodass Sie da draußen auch wissen, ist es eine Symptomatik, die sich vielleicht schon mal gezeigt hat, sodass man dann auch weiter und tiefergehend messen kann, um es zu entdecken. Darüber sprechen wir heute mit Chefarzt Robert Schmidt und gehen da ins Detail drauf, wie wir Silent Inflammation finden können.
Was wäre, wenn die beste Medizin nicht entweder Natur oder Wissenschaft wäre, sondern beides? Willkommen bei Schulmedizin trifft Naturheilkunde. Hier bauen wir Brücken zwischen Tradition und Innovation, zwischen Labor und Leben für Ihre Gesundheit. Viel Spaß bei dieser Folge.
Ja, herzlich willkommen zurück bei dem zweiten Teil unseres sehr spannenden Podcasts zum Thema Silent Inflammation. Bei Schulmedizin trifft Naturheilkunde, unserem Podcast, mit Robert Schmidt, Chefarzt von der KFN. Und ja, wir werden direkt einsteigen, weil wir hatten jetzt gerade schon im ersten Teil, und falls Sie den ersten Teil noch nicht gesehen haben, dann ist es gar kein Problem. Es ist natürlich verlinkt und kann man einfach als ersten Teil dazu sehen. Sprechen wir nämlich jetzt nicht mehr darum, warum Silent Inflammation oder die stille Entzündung so schlimm ist, sondern wie wir damit besser einsteigen können. Aber ein Thema hatten wir trotzdem noch herausgefunden vorher, und zwar, wie wichtig ist eigentlich Schlaf beim Thema stiller Entzündung? Und nur um das kurz einzuleiten, stille Entzündungen betreffen ungefähr 25-50% der Menschen in Deutschland. Das heißt also eigentlich jeder, der ein iPhone hat, sozusagen könnte man fast sagen, hat vielleicht mit dem Thema zu tun. Und um das Ganze herauszufinden, darüber sprechen wir heute. Wir haben darüber auch gesprochen im letzten Teil, dass das schlimm sein kann und zu Folgeerkrankungen führen kann, aber man natürlich auch viel dagegen tun kann. Und wir sprechen heute darüber, wie identifizieren wir es und wie lösen wir es. Aber zuerst sprechen wir darüber, wie wichtig eigentlich Schlaf ist.
Genau, Schlaf ist nämlich ein sehr spannendes und auch ganz, ganz wichtiges Thema. Man wusste ja über viele Jahrzehnte gar nicht so ganz genau, was eigentlich im menschlichen Körper abläuft, während wir schlafen. Also man wusste natürlich eine Art von Regeneration, Erholung offensichtlich. Aber was da genau passiert, weiß man jetzt erst seit ein paar Jahren. Mhm. Und der Schlaf ist tatsächlich notwendig, um während des Wachzustandes anfallende Stoffwechselprodukte im Gehirn zu entsorgen während des Schlafes. Okay. Also quasi während wir wach sind, kommt es zu so einer langsamen Akkumulation von Stoffwechselendprodukten aus dem Energiestoffwechsel. Und diese steigende Konzentration, die macht uns müde und so richtig effektiv können die eigentlich nur im Schlafmodus beseitigt werden. Mhm. Und wie lange wir zum Beispiel auch schlafen, es gibt ja Kurzschläfer, es gibt Langschläfer, hängt auch ganz entscheidend davon ab, wie unsere Kapazitäten, unsere individuellen Kapazitäten sind, diese Stoffwechselprodukte während des Schlafes wieder abzubauen. Also es gibt manche, die sind regelmäßig nach 7 Stunden topfit. Ja, bei denen geht es ein bisschen schneller. Und es gibt andere, die können gar nichts dafür. Die brauchen halt ihre 9 Stunden Schlaf, ja, damit das Gehirn wieder ordentlich aufgeräumt ist, kann man mal dazu sagen. Und was passiert auch und spielt da eine ganz wichtige Rolle im Schlaf? Wir haben im zentralen Nervensystem quasi auch so eine Art lymphatisches System. Das kennen wir ja alle aus unserem Körper, eben auch wichtig, Entgiftung, Abtransport von Stoffwechselendprodukten, Krankheitsbekämpfung, Vermeidung. Das gibt es auch im Gehirn, da nennt man es lymphatisches System. Ja. Und der Spülfaktor ist sozusagen unser Gehirnwasser, unsere Liquorflüssigkeit. Und vor allem, wenn wir schlafen im Ruhezustand, dann werden die Nervenzellen etwas kleiner, die Zwischennervenzellenräume werden größer und dann kann der Liquor wirklich ganz effektiv aus diesen Zwischenräumen der Zellen eben Stoffwechselprodukte ausspülen und dann über dieses lymphatisches System letztendlich entsorgen. Und während des Schlafes, durch diese räumlichen Verschiebungen, ist das lymphatische System nochmal um 50% aktiver als tatsächlich während wir wach sind. Also das heißt, so richtig effektiv ist das im Schlaf. Und das ist natürlich wichtig, dass wir dann am nächsten Tag auch erholt sind. Aber es ist auch wichtig, dass andere Stoffwechselprodukte, zum Beispiel falsch gefaltete Proteine, nicht über viele, viele Jahre unnötig akkumulieren. Also das heißt, dass der Schlaf funktioniert, ist dann auch wichtig, um eben neurodegenerative Erkrankungen zu verhindern. Also zum Beispiel Alzheimer oder ähnliches. Also das heißt, man hat nochmal so richtig die Bedeutung des Schlafs kennengelernt und ist nicht nur, sage ich jetzt mal, fürs persönliche Wohlbefinden, sondern tatsächlich auch für die Gesundheit. Ja. Ganz, ganz wichtig, dass man daran arbeitet.
Ja, super spannend. Danke, dass du es detailliert erklärt hast. Das konnte ich mir richtig gut bildlich vorstellen, wie dieser Liquor dann da raustritt. Das heißt also, Schlaf ist eigentlich extrem wichtig, damit wir diese Detoxification vom Gehirn haben. Genau. Denn ich glaube, vielen ist es relativ klar oder haben davon gehört, dass man den Körper detoxt. Ne? Dann probiert man da den Detox-Shake aus, der wahrscheinlich gar nichts bringt, aber ich sag mal so, der Körper kann ganz gut detoxen, aber das Gehirn hat, glaube ich, immer große Schwierigkeiten, wirklich Detoxing durchzuführen, weil es natürlich nicht so durchzogen ist mit den gleichen Blutgefäßen wie der Körper.
Genau.
Und der Abtransport, glaube ich, relativ schwierig ist und die Blut-Hirn-Schranke natürlich auch eine Barriere ist gegen Toxine und wenn es einmal drin ist, das Toxin, dann wieder rauszubekommen, war immer mir geläufig, dass es relativ schwierig ist. Aber es scheint ja dann durch guten Schlaf.
Genau, guter Schlaf ist da unbedingt ganz, ganz wichtig und tatsächlich ein gesundheitspräventiver Faktor, der absolut relevant ist. Ja, und Detoxifikation hat natürlich immer auch gleich mit stiller Entzündung zu tun.
Ja, klar. Ja,
denn Stoffe, die wir eigentlich nicht brauchen im Gewebe, belasten das Gewebe, führen lokal eben zu oxidativem Stress, zu einer entzündlichen Reaktion. Ja. Also eigentlich kann man das gar nicht so trennen, stille Entzündung, Entgiftung, Belastung mit Toxinen, Umwelttoxinen, ist alles miteinander vernetzt, was es ja auch so spannend dann macht.
Absolut. Würdest du denn auch sagen, wenn man jetzt vorgeht und man herausfinden möchte, ob man eine stille Entzündung hat. Wie geht ihr da vor? Geht ihr vor, dass ihr das Blut euch anschaut und auch, also einfach mal, wir hatten ja über CRP schon gesprochen, den empfindlichen, auf dieses Entzündungsprotein achten. Aber geht ihr dann auch vor und schaut auf Toxine im Blut? Oder ist das etwas, was dann zu weit geht?
Also es ist tatsächlich so, dass man mittlerweile sehr, sehr umfassend natürlich Untersuchungen machen könnte. Und idealerweise wäre es natürlich auch so, dass man erstmal alles misst und schwarz auf weiß festhält. Das ist aber fast nicht umsetzbar tatsächlich. Das Schöne ist, dass es natürlich ganz, ganz viele einfache Marker gibt, die einem schon gute Informationen geben, ohne dass man jetzt alles wirklich im Detail messen müsste. Und vor allem die Maßnahmen, die man auch ergreifen würde, sind relativ banal und einfach und grundsätzlich eigentlich zu empfehlen. Ganz unabhängig davon, ob man jetzt vielleicht wirklich im Moment eine Silent Inflammation hat oder vielleicht im Moment nicht. Das Risiko, dann eine zu entwickeln, besteht ja in den Folgejahren trotzdem. Nur die Tatsache, dass man erkannt hat, okay, es gibt diese Silent Inflammation und die wird ganz viel getriggert durch Lebensstilmodifikationen und den Lifestyle, ist nochmal so richtig die wissenschaftliche Unterfütterung, warum denn diese scheinbar so banal wirkenden Maßnahmen wie gesunde Ernährung, Bewegung, ausreichend Schlaf tatsächlich eben auch messbar im Körper Gesundheit erhalten können. Also eigentlich hat sich noch mal verändert, dass man jetzt noch mal genauer sagen kann, na, was ist denn eigentlich das Problem, wenn ich mich nicht gut ernähre? Das ist dann natürlich nicht nur die Silent Inflammation, aber das ist ein ganz wesentliches Element. Und über diesen Mechanismus können dann verschiedene chronische Erkrankungen entstehen. Und das sind ja nicht nur kardiovaskuläre Erkrankungen, metabolische Erkrankungen. Man weiß ja auch, dass die Tumorentstehung dadurch eben gefördert werden kann. Nicht, dass deswegen allein ein Tumor entsteht, aber einfach das Risiko erhöht sich etwas. Neurodegenerative Erkrankungen haben wir gerade angesprochen.
Ja.
Und eigentlich könnte man auch sagen, pass auf, wir brauchen es gar nicht messen, ob du jetzt wirklich im Moment eine Silent Inflammation hast. Dein Ziel sollte ja sein, möglichst lange, möglichst gesund zu sein. Und hier sind verschiedene ganz einfache Bausteine, die hast du selber in der Hand, die kosten nicht viel Geld. Und wenn du die langfristig umsetzt, dann kannst du entweder eine schon bestehende Silent Inflammation positiv beeinflussen oder eben dafür sorgen, dass sie gar nicht auftritt. Und dann hast du diesen Risikofaktor zumindest schon mal in der eigenen Hand.
Ja. Ja.
Deswegen ist natürlich immer die Frage, okay, wie groß ist der Druck, es wirklich immer ganz genau messen zu müssen? Das kann natürlich mal auch ein bisschen eine Motivationshilfe sein. Dann ist es ja vielleicht ganz schön, wenn man schwarz auf weiß sieht, okay, hier habe ich eben tatsächlich erhöhte Werte und dann kann man vielleicht auch nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr eine Kontrolle machen und kriegt dann auch ein positives Feedback und die Bestätigung, okay, die Maßnahmen haben jetzt wirklich was gebracht. Aber tatsächlich das Wissen und dann das praktische Umsetzen ist eigentlich das Entscheidende und gar nicht so sehr das Detaillierte jetzt ausmessen.
Ja.
Genau.
Okay, sehr spannend. Das heißt, dann ist die Anamnese viel wichtiger und diese Symptomabfrage von eurer Seite aus, um zu verstehen, wie der Lifestyle ist, als jetzt das ganz konkrete Blutbild.
Genau, genau, definitiv.
Was misst du denn dann, wenn du sagst, okay, du möchtest trotzdem das Blutbild haben? Was sind da die spannendsten Blutwerte?
Ja, also was natürlich interessant ist, ist das hochsensitive CRP. Mhm. Das gibt natürlich schon mal einen ganz guten Spiegel, wie die entzündliche Aktivität im Körper ist. Es gibt noch weitere Entzündungsfaktoren, die man im Blut messen kann, wie zum Beispiel die Blutsenkung. Man kann sich die Verteilung der weißen Blutkörperchen anschauen. Das lässt schon so ein bisschen Rückschlüsse oft zu. Und ja, das wäre es eigentlich, ehrlich gesagt. Mhm. Man könnte natürlich noch sagen, man misst zum Beispiel Interleukine,
ja.
Tumornekrosefaktor, Interferon. Also das heißt, man kann das natürlich fast beliebig noch spezifizieren und aufdröseln. Was aber eben, wie gesagt, um die Basismaßnahmen erstmal zu ergreifen, aber eigentlich gar nicht notwendig wäre. Was auch einer Messung natürlich zugänglich ist, wenn man eben den Verdacht hat, und das ist ja immer eigentlich eine Möglichkeit, dass es mit dabei ist, dass man Hinweise für ein Leaky Gut-Syndrom messen kann. Da kann man eben verschiedene Stoffe im Stuhl auch messen, auch im Blut, wie zum Beispiel Zonulin oder Alpha-1-Antitrypsin, die dann eben so einen Hinweis geben. Und auch da gibt es dann irre viele Möglichkeiten. Natürlich kann man heute auch das Mikrobiom detailliert aufschlüsseln. Ja. Wobei da auch noch nicht so ganz klar ist, wie dann die therapeutische Relevanz dieses bis ins Detail aufgeschlüsselten Mikrobioms tatsächlich ist.
Ja.
Also es gibt auch viele Stimmen, die sagen, man hat so viele Möglichkeiten, die Darmflora positiv zu beeinflussen. Da kommt es jetzt detailliert aufs letzte Komma im Endeffekt gar nicht drauf an, welche Veränderungen jetzt ganz spezifisch vorliegen. Gibt es natürlich verschiedene Stimmen. Auch da wird sich sicherlich noch ganz viel tun und es ist ein ganz spannendes Feld, was sich auch weiterentwickeln wird. Aber um erstmal aktiv zu werden und schon ganz, ganz viel zu erreichen, bräuchte man jetzt nicht diese extrem detaillierten Untersuchungen.
Ich habe auch das Gefühl, wir haben ja im Vorgespräch auch schon ein bisschen gesprochen über die verschiedenen Sachen, die man machen kann, dass sich die Maßnahmen, die man treffen kann, allgemein immer ganz sinnvoll sind,
genau.
Nach dem aktuellen Wissensstand zumindest. und man dadurch jetzt man keine Nachteile hat davon. Ne? Also weil wir sprechen ja auch immer davon, zu versuchen, das mit Natur-Heilkunde-Maßnahmen zu machen, mit Lifestyle-Changes, ja, und nicht jetzt mit den harten Medikamenten, die natürlich dabei manchmal auch notwendig sind oder unterstützen können. Und deswegen ist es ganz interessant, dass es da ja eigentlich immer vorteilhaft ist.
Genau. Und ich glaube, das Wichtige ist, um die Leute zu packen, muss man, glaube ich, ein bisschen klar machen, es ist nicht nur ja eine banale Kleinigkeit, okay, die halt vielleicht ein bisschen einen Effekt hat, aber keiner kann so wirklich was damit anfangen,
ja,
sondern, und das wird auch immer mehr in Studien nachgewiesen, es hat riesige Effekte der Lifestyle. Und es gibt ja zum Beispiel die sogenannten Blue Zones, 4 oder 5 auf der Welt, in denen die Menschen im Schnitt dann doch erstaunlich alt werden im Vergleich zu den Mitmenschen außerhalb dieser Blue Zone. Ja. Und da gibt es zum Beispiel in den USA eine Blue Zone, das ist so eine religiöse Gemeinschaft, die pflegen eben auch einen bestimmten Lebensstil, die haben jetzt wenige Toxinbelastungen, weil die jetzt eben nicht Alkohol trinken, nicht rauchen, die sind viel an der frischen Luft und bewegen sich und betreiben da biologische Landwirtschaft, haben dann dementsprechend auch eine ausgewogene, gesunde Ernährung, pflegen auch sehr das Gemeinschaftsleben, sind also auch sozial gut eingebunden, ja, was man ja auch weiß, was für die Gesundheit ganz, ganz wichtig ist. Und diese kleine religiöse Gemeinschaft wird dann im Schnitt 10 Jahre älter als quasi die Amerikaner, die außerhalb dieser religiösen Gemeinschaft,
ja,
2 Kilometer weiter weg leben.
Ja, klar.
Und da sieht man eben, dass doch Lifestyle-Maßnahmen unglaublich viel Potenzial haben und es jetzt nicht nur ein, naja, dann mache ich es halt, weil Schaden tut es ja nicht, sondern tatsächlich es unglaublich viel bewirken kann und an Lebensqualität und Gesundheit bringen kann.
Ja, Wahnsinn. Ich meine, das ist natürlich 10 Jahre länger im Schnitt. Das ist natürlich Wahnsinn. Genau, du hattest gerade auch die Studien angesprochen. Da würde mich mal interessieren, was sagen denn aktuelle Studien über den Zusammenhang zwischen den stillen Entzündungen und zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Weil, wenn wir uns mal anschauen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind immer noch der Killer Nummer 1 weltweit. Und man unterschätzt das, glaube ich, man denkt immer nur an den, der Herzinfarkt, aber es gehört ja viel mehr dazu. Herz-Kreislauf ist ja wirklich Schlaganfall, klar, ein Herzstillstand, aber gehört einfach sehr, sehr viel dazu zum Herz-Kreislauf. Und es ist, also in den USA habe ich letztens wieder eine Statistik gesehen, ist immer noch Killer Nummer 1. Und wenn wir dadurch natürlich wenn wir die stille Entzündung damit zusammenhängen würden, wir die reduzieren können und unser Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen reduzieren können, das ist natürlich hervorragend. Da reduzieren wir unsere Mortalität.
Genau, also man weiß natürlich schon auch die Pathomechanismen mittlerweile, wie eben eine stille Entzündung kardiovaskuläre Erkrankungen fördert. Also die stille Entzündung erleichtert es quasi, dass sich in den Gefäßwänden eben auch Cholesterinablagerungen ansammeln, dass es dort durch dann auch tatsächlich lokale Entzündungen eben zu Gefäßschädigungen kommt, zu der Plaquebildung zum Beispiel. Man weiß natürlich, dass stille Entzündungen generell metabolische Stoffwechselstörungen fördern, die dann natürlich auch wieder sekundär sich auf das kardiovaskuläre System auswirken, wie eben zum Beispiel Diabetes oder tatsächlich nochmal eine Dyslipidämie, also Verschiebungen im Lipidstatus. Also das heißt, auf der einen Seite ist der Pathomechanismus klar. Und man hat eben auch in Studien festgestellt, dass tatsächlich, wenn man eben dann auch mal ins Detail geht und bei Probanden dann die Werte genau misst, dass man sieht, okay, Patienten mit einem höheren CRP zum Beispiel, also im Sinne einer stillen Entzündung, haben ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse im Vergleich zu Probanden, bei denen das nicht vorliegt. Und man kann das Risiko modifizieren, indem man das identifiziert und dann Maßnahmen einleitet, die diese stille Entzündung eben ja lindern oder vielleicht sogar beseitigen und kann damit die Prognose der Patienten tatsächlich verbessern. Ja. Also das heißt, Es sind ganz eindeutige, signifikante Effekte in hochwertigen klinischen Studien nachgewiesen. Also da kann man gar nicht mehr wegdiskutieren, dass da eventuell kein Zusammenhang und kein Benefit daran bestehen würde.
Ja. Wie ist denn der Zusammenhang mit stillen Entzündungen bei Diabetes und auch Alzheimer? Wir hatten über Alzheimer schon beim Schlaf gesprochen. Mhm. Aber da muss ja auch ein Zusammenhang dann da sein.
Genau, also beim Diabetes ist es zum Beispiel so, im Endeffekt eine entzündliche Reaktion beeinflusst die Empfänglichkeit der Zellen für Insulin. Also wir brauchen Insulin, um Zucker, das wir über die Nahrung aufgenommen haben, dann tatsächlich auch in die Zellen zu bringen, ja, wo es verarbeitet werden kann. Und gerade eben beim Typ-2-Diabetes haben wir eigentlich das Problem, dass die Zellen immer weniger empfänglich für Insulin werden. Also das heißt, immer mehr Insulin eigentlich nötig wird, um die Glucose in die Zielzellen zu bringen. Und dann werden aber auch andere Stoffwechselwege aktiviert, die durch das Insulin vermittelt werden, wie eben zum Beispiel Abspeicherung im Fettgewebe als Energiespeicher zum Beispiel. Und so entsteht dann über viele, viele Jahre eben langsam über diesen Mechanismus der Insulinresistenz der Diabetes. Und die Entzündung, weiß man, fördert ganz gezielt diese Insulinresistenz. Ja, und bei Alzheimer haben wir ja auch schon mal angesprochen, bei einer chronischen Entzündung im Körper ist ja der ganze Körper betroffen. Ja. Es ist ja nicht so, dass das nur an einer Stelle ist. Und viele Stoffwechselwege werden durch eine latente, stille Entzündung auch ein bisschen modifiziert. Und es entstehen dann tatsächlich im Tryptophan-Stoffwechsel ganz, ganz viele wichtige Stoffe, aber eben auch normalerweise ein paar wenige Stoffe, die auch nicht so gut sind, auch ein bisschen das zentrale Nervensystem belasten. Und durch Verschiebungen, durch die Silent Inflammation können hiervon aber wesentlich mehr Stoffe entstehen, sodass richtig eine neurotoxische Belastung des zentralen Nervensystems besteht, die dann eben auch chronisch niedrigschwellig vorhanden ist. Dann kommt zum Beispiel noch der Schlaf hinzu, der adäquat sein muss und ja auch durch eine Silent Inflammation gestört sein kann für eine Entgiftungsfunktion. Und dann kommen eigentlich immer viele Bausteine, die zueinander führen und dann das Risiko für die Entstehung solcher Erkrankungen erhöhen können.
Ja, total krass. Also wie das zusammenhängt auch. Und man denkt ja, Alzheimer und Diabetes, ja gut, kann man nichts gegen tun. Aber es sind dann doch die kleinen Bausteine, die das alles schon mal Jahre im Voraus bewirken. Und ich glaube ja auch besonders bei Diabetes, ist, glaube ich, die Forschung auch schon ein bisschen weiter. Da weiß man auch, wenn man jetzt einen Prädiabetes hat, passiert in verschiedenen Phasen, dann kann man das auch noch ganz gut abwenden durch die Sachen, die wir gleich besprechen, durch zum Beispiel die Reduktion von Silent Inflammation und Lifestyle Change, sodass man am Diabetes, ich sag mal so, vorbeifährt. Und man darf nicht vergessen, der Diabetes ist, man denkt, ja, mit Insulin, ach, dann ist das alles okay und eingestellt und sowas. Aber ganz so ist es ja auch nicht, denn ein echter Diabetes macht unfassbar viel Schaden im Körper. Und man sieht dann immer nur die Extremfälle, die dann vielleicht das Bein verlieren oder den Fuß verlieren. Ja, das ist das Extrem, aber macht unfassbar viel Schaden, wie die Silent Inflammation ja auch über den langen Zeitraum.
Genau, genau.
Ja. Das ist sehr, sehr spannend. Aber kommen wir zu den positiven Sachen. Mhm. Gibt es Studien, die zur Wirksamkeit von Omega-3-Fettsäuren, weil Omega-3 ist ja auch, ich denke mal, auch mittlerweile ein sehr bekanntes Supplement, aber die bei der Behandlung von stillen Entzündungen halt helfen können.
Mhm, genau, also letztendlich bei den Omega-3-Fettsäuren haben wir ein ganz spezielles Phänomen. Es kommt eigentlich gar nicht so sehr auf die absolute Konzentration der Omega-3-Fettsäuren, die ja als antientzündliche Fettsäuren gelten, im menschlichen Körper an. Es kommt mehr auf das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren an. Beides brauchen wir auch im Körper, aber Omega-6-Fettsäuren sind auch proentzündlich. Mhm. Und der Gegenspieler, was jetzt hier die Entzündung anbelangt, das sind eben die Omega-3-Fettsäuren. Und dieses Verhältnis zueinander scheint da der wesentliche Maßstab zu sein. Und man weiß, Omega-3-Fettsäuren sind zum Beispiel in allem enthalten, was aus dem Meer kommt.
Ja.
Und jetzt Bevölkerungsgruppen, die am Meer zum Beispiel leben und dann naturgemäß natürlich auch mehr Nährstoffe aus diesem Lebensraum beziehen, die haben natürlich einen höheren Omega-3-Fettsäuregehalt. Damit ist auch dieses Verhältnis bei denen Omega-6 zu Omega-3-Fettsäure mhm. eben etwas anders. Und da sind zum Beispiel dann rheumatische Erkrankungen auch seltener. Also das heißt, man kann da schon direkt einen Zusammenhang herstellen. Und man weiß, Omega-6 zu Omega-3, ideal wäre so ein Verhältnis von 1 zu oder kleiner 4 etwa, kleiner 4. Aber bei uns, nach unserem Lebensstil, ist das eben oft bei 10, bei 20 oder sogar bei 30. Was? Also wir haben eine absolute Überbetonung der Omega-6-Fettsäuren und nehmen relativ wenig Omega-3-Fettsäuren zu uns. Und Omega-6-Fettsäuren sind halt ganz viel in tierischen Produkten enthalten. Fleisch und Wurstwaren, Milchprodukte, ja. Eier. Die sind noch in ganz vielen anderen Lebensmitteln mehr enthalten und der Körper braucht es ja auch, aber eben nicht ein totales Übermaß. Und eine Omega-6-arme Ernährung kann dann Entzündungen reduzieren, auch in Studien eben tatsächlich nachgewiesen. Und man kann das aber auch über verschiedene Faktoren beeinflussen, indem man eben auch guckt, okay, Omega-3-Fettsäuren vielleicht etwas mehr noch ja. zuführen. Das kann ich natürlich auch über die Ernährung machen oder auch über ein Supplement, also zum Beispiel Algenöl. Und dann habe ich die Möglichkeit, an diesem Verhältnis Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren tatsächlich aktiv zu schrauben. Mhm. Und das kann man im Endeffekt auch messen und man kann direkt auch in Studien dann bestimmte Verhältnisse mit antientzündlichen Wirkungen dann auch korrelieren und tatsächlich ja. sagen, was ist denn jetzt der ideale Spiegel dieser Fettsäuren zueinander.
Das ist spannend, das höre ich nämlich zum ersten Mal, dass man natürlich logischerweise Omega-3 erhöhen kann, aber natürlich auch die Einnahme von Omega-6 reduzieren kann.
Genau.
Also
genau.
Das macht natürlich total Sinn, um das Verhältnis zu verbessern.
Genau, genau.
Sehr, sehr spannend an der Stelle. Das finde ich echt gut. Wenn wir zum Thema Stress nochmal kommen und auch dem Thema Lebenserwartung, da würde ich nochmal drauf, und das ist Inflammaging, hast du es ja schon genannt. Mhm,
genau.
Das heißt
genau.
aber im Prinzip, dass wir, wenn wir unsere stillen Entzündungen reduzieren, genauso wie die in den Blue Zones, natürlich durch, also wahrscheinlich ein sehr gutes Omega-3 und Omega-6-Verhältnis, genau. also durch am Meer leben, soziale Kontakte, das, glaube ich, reduziert auch den Stress.
Ja,
genau. Wir werden es auch nicht vermeiden können, ab und zu mal Stress zu haben, aber ja. sag mal so, dieses Stressthema, das können wir auch nochmal besprechen, wie das dann aussieht. Und dann natürlich auch das Thema des insgesamt besseren, also weniger verarbeitete Lebensmittel wahrscheinlich essen, wie die dann länger leben. Und weil wir haben, also mich würde einfach interessieren, gibt es da schon Langzeitstudien zu, die sagen, ja, wenn du weniger Silent Inflammation hast, dass du dann einfach länger lebst. Du hast ja schon gesagt, 10 Jahre sind es ungefähr. Und du hast ja Studien dazu gelesen wahrscheinlich, mhm. die das alles unterstützen. Was ist da die Korrelation? Ist es wirklich die Blue Zones oder könnten wir das auch hier in einer Großstadt nachstellen?
Also das könnten wir natürlich hier auch in der Großstadt nachstellen, weil es ja tatsächlich relativ einfache Prinzipien sind.
Ja.
Und was ich jetzt vielleicht nicht durch meinen natürlichen Lebensraum habe, kann ich natürlich auch erzeugen oder auch mal sagen, ich nehme Omega-3-Fettsäuren in Form von Nahrungsergänzungsmitteln zu mir. Und es ist natürlich nicht immer dann singulär auf diese Silent Inflammation zu beziehen, sondern da spielen natürlich ganz, ganz viele Faktoren eine wichtige Rolle. Es gibt ja auch dieses neue Feld oder relativ neue Feld der sogenannten Psychoneuroimmunologie.
Okay.
Weil du vorhin eben chronischen Stress zum Beispiel angesprochen hast. Und dieses Feld der Psychoneuroimmunologie zeigt eben, dass die Psyche, das Nervensystem und auch das Immunsystem eigentlich untrennbar miteinander verbunden sind. Also chronischer psychischer Stress äußert sich eben in einem gestörten Immunsystem, erhöhte Infektanfälligkeit auf der einen Seite, aber eben dann eher so eine latente Hyperreagibilität im Sinne einer latenten Silent Inflammation. Mhm. Ja, und dann können wir natürlich über all diese Ebenen dann auch ganz signifikant Einfluss nehmen. Und das sollten wir natürlich auch dann nutzen.
Ja, genau. Da kommen wir jetzt zu.
Ja,
genau. Wie können wir, ich glaube, das ist das Spannendste, jetzt wissen wir, oh mein Gott, jetzt wissen wir, wie können wir es selber erkennen, wie können wir es messen? Wir brauchen da auf jeden Fall immer ärztliche Unterstützung. Weil ich meine, das ist natürlich auch immer wichtig, mit einem Profi zu sprechen, der dann die Anamnese richtig macht und erkennt, was das Problem ist. Weil wir selber, ja, vielleicht haben wir es, vielleicht nicht. Und jetzt natürlich die große Frage, wir wissen, wenn wir das machen, können wir wahrscheinlich länger leben, haben weniger Krankheiten, das heißt, wir haben bessere Lebensqualität, können vielleicht Sachen wie ein Diabetes, ein Alzheimer, also Diabetes komplett vermeiden, aber ein Alzheimer vielleicht ganz weit nach hinten schieben, mhm. auch sehr spannend. Und jetzt ist natürlich die Frage, was tun wir bei stillen Entzündungen? Das ist jetzt die große Frage. Und ja, was sind die wichtigsten ersten Schritte, wenn man eine stille Entzündung diagnostiziert bekommt oder man auch die Vermutung hat, man ist es, was tun wir dann? Und was ist so das Typische, wie du dann vorgehst?
Ja, also das Allerwichtigste und das Entscheidende wäre natürlich erstmal zu erheben, wie ist denn eigentlich der Lebensstil? Mhm. Also wir haben die klassischen Einflussfaktoren, die wir uns anschauen können. Das ist natürlich Ernährung, das ist Bewegung. Das hängt dann natürlich auch immer gleich mit dem Körpergewicht zusammen. Da hat man ja schon das viszerale Bauchfett erwähnt. Und da ist natürlich auch der Darm nicht weit weg. Also das heißt, wir müssen auch gucken, dass wir eben kein Leaky Gut-Syndrom mhm. haben, sondern dass wir unsere Darmflora unterstützen und die Darmschleimhaut stärken. Dann haben wir aber natürlich Faktoren wie Stressbelastung. Und man kann ja Stress tatsächlich auch was entgegensetzen. Mhm. Man kann ja nicht sein Leben jetzt leider komplett einstellen und auf die Insel gehen und nur noch Cocktail schlürfen, sondern man kann tatsächlich auch Stressfaktoren aktiv was entgegensetzen, um das wieder auszugleichen. Der Schlaf ist natürlich ganz wichtig.
Ja.
Und man kann dann im Detail immer noch sagen, man muss zum Beispiel nochmal ganz gezielt vielleicht unterstützen mit Nahrungsergänzungsmitteln oder einer ganz gezielten medizinischen Maßnahme. Aber das Allermeiste sind tatsächlich gesundheitsrelevante Lifestyle-Modifikationen. Und man muss sich natürlich überlegen, okay, wo ist denn bei mir da ein Missverhältnis? Also was mache ich vielleicht eh schon sehr gut? Wo habe ich vielleicht eine außergewöhnliche Belastung? Und mit welchen einfachen Schritten könnte ich denn vielleicht in einem ersten Schritt was verändern? Also man muss, und das wäre, glaube ich, dann auch eher deprimierend und nicht zielführend, wenn man sich vornimmt, okay, man muss von heute auf morgen gleich mal alles perfektionieren, sondern man kann wirklich in kleinen Schritten anfangen und sich überlegen, wie kann ich zum Beispiel ein bisschen mehr Bewegung in meinen Alltag bringen. Das können ja auch ganz banale Dinge sein, dass man zum Beispiel sagt, okay, man fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit oder man nimmt nicht mehr den Lift, sondern geht die Treppen hoch. Das muss nicht gleich sozusagen der Eintritt in den Sportverein sein. Ja. Auch die Ernährung, das muss ja nicht von jetzt auf gleich perfekt sein, sondern man kann ja erstmal sich überlegen, okay, wo habe ich denn Verbesserungspotenzial, was sind denn da vielleicht meine Schwachstellen und dann mal an einer Stellschraube anfangen zu drehen. Und man hat ja eigentlich sein ganzes Leben Zeit. Ja,
total.
Also man muss es nicht von heute auf morgen bewerkstelligen. Und wenn man dann auch schon merkt, dass kleine Maßnahmen tatsächlich einem Lebensqualität bringen und sich die Vitalität verbessert, dann steigt natürlich auch gleich mal die Motivation und die Lust, jetzt vielleicht auch nochmal den nächsten Schritt zu machen. Und so kann man sich eben langsam an die Sache herantasten. Und es sind klar banale Dinge auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, so einfach ist es dann doch nicht, sowas umzusetzen.
Ja, genau, das ist das
Problem. Also es macht dann schon Sinn, sich da auch ein bisschen Unterstützung zu holen. Ja. Also da darf man auch nicht sagen, Mensch, das ist mir jetzt peinlich, zu fragen vielleicht, wie kann ich mich mehr bewegen? Ist durchaus sinnvoll, auch mal sich mit jemandem zu unterhalten, der sich da sehr gut auskennt, der das schon oft durchgespielt hat und der einem dann vielleicht so ein paar Fallstricke und Tipps geben kann oder vielleicht ein paar Mythen auch aus der Welt schaffen kann, sodass es dann auch funktioniert und man erstmal einen Anfang gemacht hat im Endeffekt.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt, wenn man sich so überlegt. Man probiert, also zum Beispiel, ich fand sein Beispiel sehr schön, denn statt dem Aufzug die Treppe zu verwenden, ist eigentlich der Klassiker. Aber weil es so unfassbar einfach ist, den Aufzug zu verwenden und wir doch alle, ich sag mal so, der Mensch neigt dazu, den einfachsten Weg zu gehen und eher die Faulheit siegt über das Mentale, dass man dann doch wahrscheinlich in diese Muster verfällt, wo man dann wieder ja, den Aufzug verwendet oder nicht rausgeht und Sport macht oder wieder dann doch zu den schlechten Sachen greift. Ich glaube, ein wichtiger Faktor dabei ist auch Schlaf. Wenn man gut geschlafen hat, ist man deutlich resilienter gegen solche, ich sag mal, schlechten Entscheidungen. Aber man fällt dann wieder in alte Muster. Man merkt gar nicht, dass die kleinen Muster, und ich nehme mich da nicht aus, ne, wollte ich nur sagen, die kleinen Muster dann wieder aufeinander sich aufbauen, so wie sie positiv sein können. Können die alten Muster aber auch negativ sein und dann wieder ist man wieder voll drin in das, ich sag mal, in der Silent Inflammation. Genau. Und da ist für mich die Frage auch, also wie macht ihr das? Sagt ihr Lifestyle Change oder sagt ihr Lifestyle am Anfang vielleicht Lifestyle Change und Medikamente oder ist es dann oder rein über die Ernährung und Lifestyle Change? Wie ist das ich meine, es ist wahrscheinlich abhängig von der Person, die vor dir sitzt, und wie drastisch auch die Intervention sein muss.
Genau.
Aber wie begleitest du das? Wie kommst du da am besten zu deinem gewünschten und vom Patienten gewünschten Ziel?
Ja, also was wir gerne machen, und das ist auch sehr niedrigschwellig, dass wir den Darm unterstützen, die Darmflora aufbauen, indem wir natürlich auch nochmal eine Ernährungsberatung machen. Wie kann man überhaupt über die Auswahl der richtigen Ernährung die Darmflora und die Schleimhaut unterstützen? Aber natürlich bietet es sich auch an, mal einen Darmaufbau zu machen mit Probiotika.
Ja.
Da ist es eigentlich im Wesentlichen aus unserer Sicht entscheidend, dass man ein Präparat mit einer ausreichend hohen Keimzahl verwendet, damit dann wirklich auch eine signifikante Keimzahl im Darm ankommt bei oraler Einnahme und dass man es auch über einen ausreichend langen Zeitraum einnimmt, damit sich das wirklich festsetzen kann im Endeffekt, also vielleicht mal über 3 Monate. Also das heißt ausreichend hohe Dosierung, auch über einen ausreichend langen Zeitraum. Und dann wäre es aus unserer Sicht jetzt gar nicht so kriegsentscheidend, ob das jetzt eher E. coli-Bakterien sind oder Lactobacillen oder ob man vorher eine ganz detaillierte Stuhlanalyse gemacht hat, sondern das könnte man eigentlich auf jeden Fall schon mal machen. Und man sagt fast, naja, das tut halt dann mindestens gut und dem anderen tut es sehr, sehr gut. Aber in dem Sinne profitiert eigentlich jeder davon im Endeffekt, wenn man den Darm mal unterstützt. Und wenn man das Gefühl hat, okay, da ist wirklich eine Silent Inflammation, die jetzt vielleicht schon größere Ausmaße hat und vielleicht tatsächlich auch Symptome macht, kann man natürlich auch mit anti-entzündlichen Phytotherapeutika arbeiten. Also man weiß zum Beispiel, Kurkumin oder Weihrauch haben einen anti-entzündlichen Effekt, können also ähnlich ja auch den Medikamenten wie zum Beispiel Ibuprofen. Ja, nur das wird man natürlich nicht geben wollen. Da kaufen wir uns natürlich wieder Nebenwirkungen ein. Aber so kann man eben auch auf verträgliche Art und Weise auch Entzündungen medikamentös beeinflussen. Man kann natürlich immer auch an Antioxidantien denken. Ja. Es ist nicht so, dass Antioxidantien in rauen Mengen per se immer nur gut tun. Also man weiß tatsächlich, wenn man sich Antioxidantien in unbegrenzter Höhe langfristig zufügt, dann hat es auch wieder einen negativen Effekt.
Ja.
Also man muss das schon alles mit Sinn und Verstand machen. Aber bei einer chronischen Entzündung habe ich natürlich einen oxidativen Stress und der Körper braucht Antioxidantien, um das auch wieder auszugleichen und abzupuffern. Und da kann natürlich gerade bei so einer chronischen Entzündung dann auch ein Mangel entstehen. Und den könnte man dann auf vernünftige Art und Weise substituieren.
Ganz wichtig in eigener Sache, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, wenn Sie diese Informationen nützlich finden, die Sie hier hören, dann teilen Sie doch den Podcast auch mit anderen Freunden oder Bekannten, denen dieser Podcast weiterhelfen könnte. Und lassen Sie natürlich gerne ein Like da. Ein Abo freut uns natürlich auch und eine positive Bewertung ist natürlich für uns eine absolute Wertschätzung. Deswegen, wenn Sie dafür Zeit finden, freuen wir uns da wirklich sehr drüber. Und das hilft natürlich diesem Podcast massiv weiter, dass wir weiterhin ganz, ganz tollen Inhalt produzieren können und natürlich auch diesen weiter nach draußen bringen können. Du hast jetzt ja schon ein paar wunderschöne Supplements gesagt.
Ja.
Gerade.
Ja.
Was sind denn noch Supplements, die du besonders gerne verwendest oder die helfen bei stillen Entzündungen?
Also wir haben natürlich die wunderbare Welt auch der Pflanzenwirkstoffe, ja. Sekundäre Pflanzenstoffe ist da quasi so ein bisschen das Stichwort. Das sind eigentlich ja auch die Stoffe, die die Pflanze im Endeffekt produziert, um sich gegen die Widrigkeiten des Pflanzenlebens eben zu verteidigen. Ja. Also das heißt, hier haben wir viele verschiedene Stoffe, die nicht nur antioxidativ wirken können, wie zum Beispiel das Resveratrol aus der Weintraube, sondern die auch die Mitochondrien unterstützen können. Das ist auch ganz wichtig. Die Mitochondrien, das sind ja quasi unsere Energiekraftwerke in den Zellen, und Entzündung und Entzündung im Schach halten, entgiften auch, reparieren. Das kostet auch natürlich Energie, und wir müssen dann natürlich auch alles zur Verfügung stellen für unsere Mitochondrien, damit sie auch die Energie liefern können, damit diese Prozesse dann auch wirklich funktionieren.
Ja.
Also das heißt, man kann sich überlegen, ob man auf dieser Ebene eben unterstützt und arbeitet. Sehr geläufig ist da zum Beispiel das Q-Enzym Q10, ja, oder auch Ubiquinol genannt, was da eine wichtige Rolle spielt. Und die Prozesse im Körper brauchen auch ganz viele Kofaktoren, Aminosäuren, Vitamine. Und man könnte da natürlich auch ganz viel im Detail messen, aber man kann natürlich auch einfach mal dafür sorgen, dass die wichtigsten Kofaktoren, wenn man es jetzt nicht in der Dosis völlig übertreibt, auf vernünftige Art und Weise eben aufgefüllt werden, um einfach auszuschließen, dass da bestimmte Mängel bestehen. Magnesium ist wichtig, Folsäure, Vitamin B12, Vitamin C. Genau, also da gibt es eigentlich eine Riesenpalette. Man kann jetzt natürlich nicht jedem 35 Nahrungsergänzungsmittel aufschreiben, das würde auch keinen Sinn machen.
Ja.
Aber ebenso die Basics in vernünftiger Menge könnte man nehmen oder eben tatsächlich auch mal sagen, okay, ich mache eine detaillierte Messung. Problem ist, dass das jetzt nicht von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen wird.
Ja.
Aber es ist schon auch so in der Bevölkerung, dass das Bewusstsein sich da ein bisschen verändert. Zum Beispiel das eigene Auto kommt einmal pro Jahr zur Inspektion. Ja, es kostet auch 1.000 oder noch mehr Euro. Aber da ist es irgendwie ganz, ganz vernünftig und wird gar nicht in Frage gestellt, dass man da immer wieder mal gucken muss, ob alles in Ordnung ist. Und so wächst eigentlich auch immer mehr das Bewusstsein in der Bevölkerung, dass man sagt, naja, es gibt viele Dinge, die habe ich vielleicht doch auch selber in der Hand. Dann ist es vielleicht on top gar nicht so verkehrt, auch mal noch ein bisschen detaillierter mal nachzumessen und mal zur Inspektion zu gehen sozusagen.
Ja.
Und dann gönne ich mir das eben. Und wenn man das auch auf vernünftige Art und Weise und nur eine Auswahl an Werten macht und auch nicht alle 4 Wochen kontrolliert, was ja gar nicht nötig ist, dann kann man das sicherlich auch finanziell vertretbar eben gut umsetzen.
Ja, und da darf man auch nicht vergessen, ne, wenn man selber, also wenn der Körper krank ist, weil er keine Inspektion gemacht hat, macht das Auto auch keinen Spaß mehr.
Genau.
Ja, also das darf man nicht vergessen. Gesundheit ist schon einer der wichtigsten Grundpfeiler für Zufriedenheit und auch, ich sag mal, Freude im Leben.
Genau.
Deswegen reden wir ja, du bist ja auch total passioniert bei diesem Thema,
weil du das
möchtest, dass die Menschen gesund sind.
Genau. Also was, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig ist, dass man nochmal auf den chronischen Stress eingeht. Also im Prinzip ist ja ein akuter Stress, war ja schon immer ganz, ganz wichtig auch, um eben in akuten Notsituationen zu funktionieren.
Ja.
Also Stichwort vielleicht Urzeitmensch, der dem Säbelzahntiger gegenübersteht. Ja, der musste natürlich in dem Sinne körperliche Höchstleistungen erbringen. Da war erstmal alles andere, zum Beispiel das Immunsystem, in dieser Sekunde völlig uninteressant.
Ja.
Oder die Verdauung zum Beispiel. Wir haben jetzt heutzutage eben die Situation, dass wir eigentlich eher so einem latenten Dauerstress ausgesetzt sind. Also es ist nicht der eine Säbelzahntiger, der um die Ecke kommt, sondern wir sind permanent erreichbar. Wir haben unsere Termine, wir kriegen Informationen aus der ganzen Welt und das sind dann meistens auch noch negative Informationen.
Ja, genau.
Und was aber fehlt, ist, dass wir uns jetzt ausagieren können. Also der Körper hat immer so das Gefühl, Mensch, ich muss was bereithalten, denn es schlummert Gefahr und ja, jetzt muss ich aktiv werden, aber das passiert nicht. Und deswegen sind wir in so einer ständigen Erwartungsspannung quasi, was auch natürlich dazu führt, dass zum Beispiel chronische Verdauungsbeschwerden zunehmen.
Natürlich.
Weil halt in einer Stresssituation akut die Verdauung eigentlich auch nicht wichtig ist. Mhm. Ja, und in so einer latenten Stresssituation kommt es zu kurz. Und auch das Immunsystem wird in einer akuten Stresssituation erstmal unwichtig. Und chronischer Stress führt dann auch zu Funktionsstörungen des Immunsystems mit zum Beispiel erhöhter Infektanfälligkeit. Mhm. Um Infekte kann man sich wieder kümmern, wenn man dem Säbelzahntiger entkommen ist.
Ja.
Aber wir entkommen ja unserem Stress nicht und haben dann auch eine Neigung, chronische Dysfunktionen des Immunsystems zu entwickeln. Und im Endeffekt ist es so, jetzt kann man sich natürlich überlegen, gut, Stress, das Erste wäre natürlich, sich zu überlegen, kann ich denn Stressoren vielleicht reduzieren oder ausschalten? Klar, das lohnt sich immer, darüber nachzudenken, aber meistens geht das ja nicht. Also wer hat schon die Möglichkeit, jetzt zu sagen, na gut, dann reduziere ich auf halbtags.
Ja.
Genau. Aber was eben ganz wichtig ist, ist die Information, dass man tatsächlich aktiv diesen Veränderungen durch chronischen Stress was entgegensetzen kann. Und dass da wirklich ein Unterschied ist zwischen der reinen Ablenkung. Also man hat ja manchmal das Gefühl, naja, abends, jetzt war ich gestresst, genau, jetzt gucke ich ein bisschen Fernsehen und das ist dann quasi eine Art Entspannung. Nee, das ist eigentlich nur Ablenkung.
Mhm.
Und es hat längst nicht den Effekt, den ich erreiche, zum Beispiel durch ein etabliertes Entspannungsverfahren, was ich dann auch adäquat umsetze. Da kann ich wirklich messen und auch in klinischen Studien nachweisen, wie diese Stressfaktoren und Stresshormone durch aktive Entspannungsübungen dann auch tatsächlich wieder in die richtige Richtung bewegt werden können. Also auch da habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich setze was dagegen, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht mein Leben komplett auf den Kopf stellen kann.
Ja. Genau. Was sind so deine besten Tipps gegen Stress oder für eine Verbesserung von der Stresssituation? Weil du hast ja da sicherlich auch viele Patienten, die dann einfach da Unterstützung brauchen. Sag mal so, was kann man heute tun? Was kann man vielleicht mittelfristig tun? Und wo sollte man sich langfristig hinentwickeln, um Stress zu reduzieren? Weil, was du schon gesagt hast, wenn wir die ganze Zeit in dieser Angst sind, auch wenn wir es gar nicht merken, ist wie Silent Inflammation, und ich nenne es mal Silent Fear, ja, oder die stille Angst, dann verdauen wir schlecht, haben Verdauungsprobleme, und das werden wahrscheinlich einige Patienten auch da draußen kennen, dass sie einfach keinen regelmäßigen Stuhlgang haben. Wie kommen wir da raus? Das wäre spannend.
Genau, also da gibt es tatsächlich, das könnte wahrscheinlich auch nochmal eine ganze Podcast-Serie.
Ja, machen wir, ja.
Eine ganze Serie allein könnte das wahrscheinlich füllen. Also zum einen ist es tatsächlich so, man kann nicht alle Patienten dann über einen Kamm scheren. Es gibt ja glücklicherweise da ganz verschiedene Ansätze, an diese Sache heranzugehen. Und jeder Patient muss für sich auch so ein bisschen herausfinden, was ist denn so der richtige Ansatz für mich. Das kann sein, dass jemand meinetwegen mit autogenem Training zum Beispiel überhaupt nicht zurechtkommt und gar nicht der Typ dafür ist. Der muss dann nicht sagen, ah Mist, Entspannungsübungen sind halt einfach nichts für mich, sondern dann war halt das autogene Training nicht die richtige Entspannungsübung.
Ja.
Und wenn man jetzt mal das Gefühl hat, okay, ich habe was gefunden, was mir vielleicht helfen könnte, dann braucht es auch ein bisschen Übung, bis das überhaupt wirken kann. Ja. Also auch dann die ersten paar Male hat man da nicht gleich einen super entspannenden Effekt. Da muss man dann so ein bisschen durch, weil man auch den Körper eben daran gewöhnen muss, konditionieren muss und das richtig erlernen muss. Und jetzt gibt es eben verschiedene Ebenen. Man kann zum Beispiel sagen, man geht primär über die mentale, über die psychische Ebene an die Entspannung heran. Also das heißt, ich versuche, mich mental zu entspannen, zum Beispiel über eine Gedankenreise zum Beispiel. Ja. Ja, und oder indem ich zum Beispiel einfach nur beobachte, gar nicht versuche zu beeinflussen, wie ich atme. Ein- und ausatmen, einfach beobachten. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich tief, unterschiedlich lang. Was bewegt sich da im Körper? Und so kann ich erstmal versuchen, meinen Geist zu beruhigen. Und über diese geistige Ebene kann ich dann eben den Körper beruhigen. Andere haben vielleicht genau andersrum ihre Präferenz, dass sie sagen, okay, ich versuche den Körper zu beruhigen und wenn der Körper zur Ruhe kommt, dann kommt mein Geist auch zur Ruhe, ja, indem ich eben sage, okay, ich mache eine progressive Muskelrelaxation nach Jakobsen oder ich mache nochmal einen Spaziergang abends um den Block zum Beispiel. Ja. Oder wenn man beim Atem wäre, könnte man auch sagen, okay, ich beobachte jetzt nicht meinen Atem, das wäre ja die Entspannung von der geistigen Ebene, sondern ich sage, ich versuche jetzt ganz bewusst, ganz regelmäßig zu atmen. Also dass ich zum Beispiel sage, ich zähle immer von 1 bis 4 und atme ein und dann zähle ich von 4 bis 1 rückwärts und atme aus. Und dann rhythmisiere ich sozusagen ganz bewusst die körperliche Funktion der Atmung und kann darüber dann wieder sekundär eben den Geist tatsächlich zur Ruhe bringen und positiv beeinflussen. Oder vegetatives Nervensystem spielt ja immer eine ganz, ganz wichtige Rolle. Sympathikus, Parasympathikus. Ich kann natürlich auch die Reaktion des vegetativen Nervensystems auf äußere Reize, wie eben Stressoren, kann ich beeinflussen und trainieren. Zum Beispiel über Kneippsche Güsse. Das heißt, ich trainiere die Reaktion des Immunsystems. Ich kann dann auch überschießende Reaktionen auf eben stressige Belastungssituationen dann damit auch abpuffern durch ein regelmäßiges Training im Endeffekt. Ja. Und grundsätzlich wird natürlich ein bisschen empfohlen, vielleicht auch wirklich so eine Art, man nennt es dann kognitive Umstrukturierung in Eigenregie quasi, sich vielleicht auch zu versuchen, okay, sich mental auf so eine Ebene zu bewegen, der gelassenen Achtsamkeit. Ja. Ja. Also auf der einen Seite wirklich bewusst zu versuchen, im Hier und Jetzt zu leben, indem man vielleicht wirklich auch sagt, okay, ich konzentriere mich auch so ein bisschen auf das, was gerade stattfindet, auf die Sinneseindrücke, auf das Gespräch zum Beispiel und versuche ganz bewusst eben nicht schon im Kopf beim nächsten Termin zu sein oder mir zu überlegen, wie es gerade in der Ukraine weitergeht mit dem Krieg. Also das heißt tatsächlich mehr im Hier und Jetzt zu sein und sich zu versuchen auch, ja, anzutrainieren, und das muss man sich halt antrainieren, das kommt ja nicht von selber leider, dass man eben auch sagt, okay, ich habe manche Dinge in der eigenen Hand, ja, das versuche ich dann natürlich auch positiv zu beeinflussen, aber es gibt Dinge, die habe ich auch nicht in der Hand und es lohnt sich nicht, sich dann darüber aufzuregen. Das nennt man quasi dann gelassene Achtsamkeit. Ja, und so gibt es eigentlich auf diesem Gebiet, da gibt es ja noch tausende von weiteren Sachen. Da ist für jeden was dabei. Und das ganze Thema ist eigentlich so unglaublich spannend. Eben Stichwort wieder Psychoneuroimmunologie.
Ja.
Und ist einfach ein Thema, was uns in der industrialisierten Welt ja unglaublich eben beschäftigt und belastet. Und da ist so viel Potenzial und so viele Möglichkeiten. Also chronischen Stress sich auch anzugucken und daran zu arbeiten, ist auf jeden Fall ein Riesending im Endeffekt.
Ja, Wahnsinn. Ich glaube, allein zum Thema Stressreduktion sollten wir noch einen komplett eigenen Podcast drehen, weil da ist auch unfassbar viel Wissen da. Wahnsinn. Und tatsächlich haben wir heute auch wirklich nochmal sehr spannende Themen gesehen, wie wichtig Schlaf ist, auch wie wichtig es ist, dass wir uns der anderen, also der Diagnose annehmen, aber nicht nur der Blutdiagnose, sondern auch wirklich unserer Lebensstildiagnose. Und wir werden im nächsten Teil, deswegen das ist jetzt der zweite Teil, den wir hier gerade abschließen, im nächsten Teil kommen wir nämlich genau spezifisch auf die Ernährungsweise und ob es eine bestimmte Ernährung gibt, die uns perfekt quasi hilft dabei, unseren Lifestyle zu verändern. Und deswegen, wenn Ihnen bis jetzt dieser Podcast gefallen hat, wo wir sagen, Schulmedizin trifft Naturheilkunde, dann abonnieren Sie den gern, lassen Sie ein Like da und schreiben Sie auch super gerne eine Bewertung. Wir freuen uns natürlich darüber. Mhm. Und ich kann nur sagen, wir freuen uns darauf, dann im nächsten Podcast direkt da weiterzumachen, wo wir jetzt aufhören. Und da kann ich nur sagen, viel Spaß und wir hören uns ganz, ganz bald.
Wiederschauen.
Ganz wichtig, wir machen hier einen Informationspodcast und keine direkte ärztliche Beratung. Das heißt, alle Empfehlungen, die Sie hier in dem Podcast hören, alle Anweisungen, die Sie im Podcast hören, sind immer für Ihre individuelle Situation vorher mit Ihrem Arzt oder Therapeuten abzuklären. Da wir Ihre individuelle Situation nicht kennen, können wir nur allgemeine Empfehlungen geben, die wir natürlich aus dem fachlichen und wissenschaftlichen Kontext kennen, aber diese könnten für Ihre individuelle Situation vielleicht nicht die richtige sein. Und deswegen ist es wichtig, diese immer nochmal mit Ihrem Arzt und Therapeuten abzuklären.
Das war's mit dieser Folge von Schulmedizin trifft Naturheilkunde. Werden Sie zum Partner Ihrer Gesundheit. Bis zur nächsten Folge. Bleiben Sie gesund.